Du hältst ein Einschlagpapier in den Händen, was eben zu 100% aus Papier ist.
Richtig.
So, jetzt müsste man doch eigentlich schreien, juhu, endlich haben wir eine nachhaltige Lösung für etwas, was in unserem täglichen Gebrauch immer noch stattfindet. Mhm. Wie viele haben denn juhu geschrieben?
Gar keiner. Und da erschrecken sich dann immer viele, wenn ich dann einfach über Preise dann mal rede, wenn es zu diesen nachhaltigen Produkten kommt, die sagen, hä, das kostet doch genauso wie gerade dieses toxische, nicht nachhaltige Produkt. Und dann sage ich, ja, weil ihr immer hört, Nachhaltigkeit kostet.
Robin Gut mit Dieter Könnes.
Das Schöne an dem Robin Gut Podcast ist, dass es ein Netzwerken auf höchster Ebene ist. Ich möchte das mal extra so betonen, denn unsere Podcast-Reihe funktioniert eben genau deswegen, weil man Menschen trifft, die man aus irgendeinem Grund kennenlernt. Oftmals ist es ein Zufall und in dem Fall ist es tatsächlich auch ein Zufall. Es war eine Abendveranstaltung, wo ich einen Mann kennengelernt habe, der gesagt hat, du hier, da gibt's ein Thema, da musst du mal den Lars kennenlernen. Und so ist das Ganze dann entstanden und wir haben uns dann getroffen und ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der sich jetzt schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wenn ich sage jetzt schon, dann sage ich das bewusst, weil wir reden ja immer von dieser jungen Generation, die so nutzlos ist, die keinen Bock hat, die nicht weiß, wie man arbeitet, auch keine Vision hat. Lars ist das komplette Gegenteil. Einer, der wahnsinnig viele Visionen hat, der diese Visionen gerade alle kanalisiert und der ein paar tolle Sachen macht. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, also das gibt's wirklich? Ja, sagt er, das gibt's. Und das gibt's auch? Ja, das gibt's auch. Ja, und warum machen wir das nicht? Ja, da müssen wir mal drüber reden. Und genau darum geht's in der heutigen Podcast-Folge. Ihr dürft gespannt sein, denn ihr werdet jetzt ein paar Sachen erfahren, auch aus eurem täglichen Gebrauch, wo ihr denkt, ja, warum machen wir das denn dann nicht? Und ich hoffe, dass ich mit Lars jetzt gemeinsam darauf Antworten bekomme. Viel Spaß mit der heutigen Robin Gut Podcast-Folge und Lars Jansen. Wir sind einmal mehr im Savoy Hotel. Wir haben so ein bisschen die Position verändert. Ja, auch wir probieren immer wieder mal was aus. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner. Das ist Lars Jansen. Lars, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Grüß dich.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe es ja schon ganz oft in unserem Podcast erwähnt, Lars. Am Ende funktioniert das alles ja hier, weil wir beide ein funktionierendes Netzwerk haben und dann kommen eben Menschen zusammen. Und ja, ich freue mich immer drüber, wenn ich diese Empfehlung bekomme. Ich werbe ja auch immer dafür, das sage ich euch ja auch immer, wenn ihr Leute kennt, wo ihr der Meinung seid, das passt hier super in unser Thema rein, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, dann meldet euch bei mir. So, und so sind wir durch einen gemeinsamen Bekannten zueinander gekommen, glaube ich, ne?
Genau.
Und haben uns dann auf einer Terrasse bei einem Bier mal über Gott und die Welt unterhalten und irgendwann kam das Thema Nachhaltigkeit.
Genau, bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und dann haben wir darüber einfach gequatscht und kamen von einem Thema auf das andere und ich kann mich auch noch so dran erinnern, wie du mich dann angeguckt hast und gesagt hast, boah, das gibt es schon alles, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt's wirklich alles. Und da sind so viele gute Leute draußen, auch junge Leute, ältere Menschen, die einfach Bock haben, da den Status quo in Frage zu stellen.
Ja.
Und ja, mit wo ich dann einfach gesagt habe, komm, die musst du zusammenpacken in eine große Gruppe, in ein großes Netzwerk, unter so einer Dachgesellschaft. Und dann guckst du mal, dass wir zusammen die Welt verändert bekommen. Und das ist dann immer cool, wenn du dann siehst, was die für ein Mindset mitbringen.
Jetzt komme ich ja vom Radio, da habe ich früh gelernt, dass man aufgrund der persönlichen Sprachfärbung raushören kann, und zwar sehr schnell, aus welcher Region jemand kommt. Im Laufe der Zeit hört man es bei dir, glaube ich, auch ganz gut raus. Du bist Rheinländer. Also im weitesten Sinne erstmal Rheinländer.
Ja, genau. Also ich komme aus Basweiler, das ist bei Aachen, also so circa 15 bis 20 Minuten entfernt, je nach Staulage.
Okay.
Mittlerweile ist das ja nur noch eine reine Baustellengeschichte in Aachen, leider, aber trotz allem.
Ja, Aachen, wunderschönes Dreiländereck. Du bist da groß geworden und auch heimisch, also lebst heute immer noch da.
Ja, auf jeden Fall. Und Familie kommt auch von da, also ja. richtig gebürtiger Basweiler.
Genau. Ja, Heimat heißt ja auch sowas wie, wo hat man seine Wurzeln? Und ich finde es immer schön, wenn man sagen kann, ich kann da, wo ich Wurzeln geschlagen habe, auch bleiben. Ich meine, so einen Baum kann man zwar mal versetzen, irgendwann wird es halt auch mal schwieriger. Ja, und du wirkst so, als bist du mit all dem nicht nur im Reinen, sondern auch sehr zufrieden.
Das kann man sagen. Aber ich glaube, da haben auch meine Eltern und meine jüngere Schwester einen sehr großen Einfluss drauf, dass das so ist, weil wir als Familie sehr stark zusammenhalten und ich auch von allen sehr stark unterstützt werde. Und bei uns war es immer so, wir hatten unten den Friseursalon von meiner Mutter. Darüber haben wir gewohnt und darüber hatte Oma und Opa immer gewohnt, also von mütterlicherseits.
Ja.
Und ja, mittlerweile wohne ich da oben, aber es ist immer noch ein Mehrgenerationenhaus und ja, es macht einfach Spaß. Also Basweiler ist mein Ort, kann man sagen.
Du bist 30 Jahre jung.
Danke.
Schön. Jung, alt, ja, es kommt jetzt ein bisschen auf die Rolle des Betrachters an, aber wenn man jetzt den Zollstock des Lebens, Männer werden, glaube ich, im Schnitt 79 und Frauen 82, also die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man sich die Dinge visualisiert. Ich bin jetzt 52. Ich weiß, ich sehe deutlich jünger aus, wollte ich jetzt sagen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Netter Kerl, ne? Netter Kerl. Nein, aber jetzt ernsthaft, wenn ich jetzt meinen Lebenszollstock nehme, 79 Zentimeter und ich knipse mir 52 ab, ich habe in Mathe ein bisschen aufgepasst, dann bleiben noch 27 Zentimeter über. Anders formuliert, wenn ich meine durchschnittliche Lebenserwartung erreiche mit 79, dann habe ich noch 27 Sommer.
Das stimmt. Und das ist erschreckend. Wenn du die Zahl dann hörst, dann denkst du dir, boah, wo sind die anderen Jahre hingegangen? Ne?
Ja, du sagst direkt erschreckend, weil du so direkt ein anderes Mindset hast. Also ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe noch 27 Jahre vor mir, dann denkst du dir, boah, das ist echt... Ja, ist doch noch super. 27 Jahre, da kann man eine Menge machen. Aber so 27 Sommer, das reduziert das irgendwie direkt, ne?
Ja, also ich finde immer, die Zeit ist ja dafür da, dass man die sinnvoll nutzt. Und für viele ist Arbeit irgendwas Schlimmes und sowas. Aber ich habe das große Glück, das machen zu dürfen, was mir Spaß macht. Und dann ist Arbeit mehr ein Hobby. Und ja, wenn ich teilweise gehe ich dann zu meinen Eltern hin oder auch zu anderen und sage dann immer, boah, es ist schon wieder so eine Woche weg. Weil das einfach so Spaß und so informativ ist die ganze Woche. Aber trotz allem, ja, die Zeit rennt. Ich glaube, das können wir alle ganz schnell unterschreiben.
Und schön ist, dass du selber sagst, mit deinen 30 Jahren, also sie ist dann auch dazu da, dass man sie eben sinnvoll nutzt. Bevor wir dazu kommen, was du aktuell machst und vor allem auch, warum du hier bist, du hast auch was mitgebracht, was du gleich demonstrieren kannst. Was hast du in deinen jungen Jahren vorher gemacht? Ich meine, wir sind alle irgendwann mal nach der Schulzeit in der Situation gewesen, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Wie hast du dir diese Frage damals mit 18, 19, 20 beantwortet?
Boah, ich glaube, wie viele andere auch. Also den direkten Weg hatte ich jetzt nicht vor Augen. Ich hatte mich auch am Anfang mal für etwas entschieden, was sich nachher herausgestellt hat, dass das nicht zu mir passte.
Nämlich?
Umweltschutztechnischer Assistent.
Aber fast das Gleiche gemacht.
Ja,
ich war ja bei dem Entsorgungsunternehmen Umwelttechniker. Genau, ich habe Fähr- und Entsorgung gemacht. Und festgestellt, ich habe zwar immer noch, deswegen gibt es übrigens auch Robin Gut, also dank der Firma Remondis, muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, weil ich da großartige Kontakte immer noch habe, viele Gespräche über das Thema Kreislaufwirtschaft geführt habe und auch immer noch führe. Und ja, dadurch durch diese Kontakte letztendlich hier Robin Gut entstanden ist und dass die Basis von einem ist. Und jetzt stellt sich in diesem Podcast raus, wir haben zumindest so eine kleine erste Schnittmenge.
Cool, finde ich Hammer. Ja, also... Ich habe dann irgendwann festgestellt, beim Umweltschutztechnischen, so nach 2 Jahren, das ist halt viel Chemie, ne? Und alles. Und da habe ich dann gemerkt.
Habe ich abgewählt in der Schule.
Okay, aber dann haben wir da schon wieder eine Schnittmenge.
Ja, sehr gut.
Weil das lag mir überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, bevor du jetzt noch viel mehr Zeit verlierst und das ist einfach nicht dein Ding, schaust du dir mal eine andere Richtung ein. Dann hatte ich halt die Möglichkeit, das weiterzumachen noch ein Jahr und das abzuschließen. Oder ich habe Opfer meine Sommerferien und mache dann ein paar Praktikas. Dann habe ich auch in verschiedensten Bereichen, im Forschungszentrum Jülich habe ich noch ein Praktikum gemacht, auch im kaufmännischen Bereich und habe dann noch ein Praktikum bei der Stadt Aachen gemacht, im Kulturbetrieb und habe dann festgestellt, Lars, das ist es. Das hast du die ganze Zeit gesucht. Du bist jemand, der ein Hemd anziehen muss, der am Schreibtisch sitzt, der vor einem Bildschirm unterwegs ist, dem das einfach Spaß macht, mit Leuten telefonieren und so weiter. Also ich bin auch weniger der Typ, der schreibt, sondern mehr der telefoniert.
Klassisches Netzwerken, kann man das sagen?
Ja, würde ich sagen. würde ich sagen. Also immer neue Leute kennenlernen, weil das erweitert, finde ich, immer so den Horizont.
Ja. Am Ende des Tages. Man sagt ja, Beruf kommt von Berufung. Dafür braucht es dann oftmals eine Zeit. Es gibt ja Menschen, die relativ früh wissen, zum Teil auch sogar schon in der Schulzeit, ich werde auf jeden Fall Tierarzt. Und die werden es dann auch. Und andere, dazu zähle ich mich übrigens auch selber, die haben echt eine Zeit gebraucht. Also bei mir ging es erst ab Mitte 20 so in diese Richtung, wo ich tatsächlich heute auch immer noch bin.
Ja, obwohl ich immer schade finde, dass man den Kindern meistens immer sagt, also ich habe das von zu Hause nie gehabt. Also ich konnte mich immer frei entfalten. Aber man kennt es halt von vielen, die dann gesagt werden, du musst das jetzt wissen. So. Und schon in den jungen Jahren, aber das kannst du teilweise nicht. Also, weil dein Lebensmittelpunkt sich verändert und so weiter. Und deswegen, man sollte die Kinder einfach sich entfalten lassen und gucken, wo die wirklich ihre Stärken haben und wo die auch Spaß haben. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, also einen Beruf auszuleben, ich glaube, da hat keiner von uns so irgendwie Lust drauf, wenn du jeden Tag das machst, was dir eigentlich nicht so viel Spaß macht, als etwas zu machen, wozu du berufen bist.
Du sagst Spaß haben, du sagst, wo die Stärken liegen, unterschreibe ich alles. Und irgendwie hat man das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist der Druck, auch der zeitliche Druck, der Leistungsdruck so hoch, dass man eben genau diese Zeit dafür, um das rauszufinden und das auch zu entwickeln, eben nicht hat.
Das stimmt.
Ja. Du hast dir die Zeit aber genommen, bist damit eine Ausnahme, hast dich dann weiterentwickelt, hast du dann irgendwie noch was anderes gemacht, eine klassische Ausbildung,
ein Studium? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann Industriekaufmann gelernt. Und um halt die Zeit, diese 2 Jahre, die ich verloren habe, habe ich dann mit meinem damaligen Ausbilder gesprochen und habe dann gesagt, ich würde das gerne verkürzen. Ja, halbes Jahr. Ich dachte so, nee, ein Jahr. Und dann habe ich ein Jahr verkürzt. Also Standard geht Industriekaufmann, also zu meiner Zeit war das so 3 Jahre. Ich habe die dann in 2 Jahren abgeschlossen. Ja, und bin dann nachher, habe ich meine erste Firma gegründet, wo ich ein eigenes Smartphone entwickelt hatte, wo ich auch Geld für besorgt hatte, also Venture Capital, klassisches, von einer...
Also ein Smartphone entwickelt.
Ich habe ein Smartphone entwickelt, also ich war dafür in Shenzhen in China, also dem Mekka sozusagen der Elektronikfertigung. Und dann hätte ich auch mitbringen können, liegt jetzt leider zu Hause, ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Und ja, mein Ziel war das, was heute Xiaomi ist, also Mi ist heute ja relativ bekannt, also ich habe das zu der Zeit auch gemacht, war die Überlegung, es kann sich nicht jeder teure Statussymbole leisten, aber er möchte dieselbe Qualität haben. Und da war mein Ziel eben zu sagen, okay, das machen wir verzichten auf viel Marge, aber haben dafür ein hochqualitatives Produkt. Und das war damals vergleichbar von der Ausstattung, vom Prozessor, vom Display, von der Kamera. Also wir hatten eine 64-Megapixel-Kamera da eingebaut alleine. Dass wir die hätten wir für 229 Euro verkaufen können. Hm. So, und das wäre konkurrenzfähig gewesen zu den Top-Anbietern im Markt.
Und da ist nichts draus geworden, weil?
Da ist nichts draus geworden, weil ich da einen ganz großen Fehler gemacht habe. Ich habe damals viel immer vertraut auf diese Handschläge. Das ist immer schön, dieses Oldschool und alles. Aber das war damals ein bisschen falsch, weil ich im Endeffekt darauf vertraut habe, dass ich eine zweite Finanzierungsrunde bekam. Also ich wusste, dass ich das erste Geld, was ich bekam, dafür benötigte, um das Handy zu entwickeln und eine Software darüber aufzuspielen. Das kostet ja alles schon, ja, geht ordentlich ins Geld. Aber ich wusste, dass ich auch noch mal Kapital brauche, um die Ware zu finanzieren. Und da ist es nachher gescheitert. Und dann musste ich das Projekt leider einstampfen, das also liquidieren, nicht in die Insolvenz oder sowas. Also das ist alles wirtschaftlich relativ gut gewesen. Nur ich konnte das erste Batch, also den ersten Produktion, die konnte ich einfach nicht anstoßen.
Ja. Okay. Und ich meine, einige hängen ja dann mit Leib und Seele dran und sagen, dann drehe ich noch eine Schleife und dann gehe ich noch einen anderen Weg. Du hast den Deckel drauf gemacht?
Ja, das solltest du machen, weil wenn du das versuchst, ich habe es ja auch versucht, das weiterzumachen und es kam keine positive Resonanz zurück. Warum auch immer. Ich glaube, das auch sehr stark an mir gelegen hat, weil ich zu der Zeit, ich war 22.
Da entwickelt man natürlich auch mal ein Smartphone, das macht man mit 22.
Ja, aber dann fehlt dir halt so ein bisschen Erfahrungswerte. Also das ist halt das Wichtige an der ganzen Sache. Also man muss auch einfach selbstkritisch das hinterfragen. Und würde ich felsenfest behaupten, die Sachen ganz anders als zur damaligen Zeit. Und deswegen kommst du auch zu den Schritten oder teilweise auch schneller ans Ziel. Also ja. Ich war zu der Zeit auch ein bisschen komplizierter unterwegs. Und deswegen, also man musste auch reinwachsen. Also das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht so gesagt.
Ja. Es ist jetzt interessant, weil das ist jetzt an der Stelle, wo wir gerade sind, auch eine Frage des Mindsets. Also wie denkt man darüber nach? Ich hatte in diesem Robin Good Podcast in der Runde Ralf Möller vor einigen Wochen. Und wir haben uns auch über so seinen Lebensweg, Ralf Möller ist 65, er ist topfit, ne? Er hat selber gesagt, ne? Grüß dich Ralf übrigens, werte wie ein 40-Jähriger, weil er halt einfach noch so viel auch für sich und seinen Körper tut. Und wir haben über seinen Lebensweg gesprochen und um das mal auf dich zu übertragen, man könnte doch diese Smartphone-Erfahrung, könnten andere ja auch als Scheitern betrachten. Ne? Du bist mit dem Projekt gescheitert.
Bin ich.
So. Weißt du, was Ralf dazu sagen würde? Du bist nicht gescheitert, du hast eine Erfahrung gemacht.
Würde ich sofort unterschreiben.
So, und das hat ja auch was mit einem Mindset zu tun, auch gerade wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit, wir werden da jetzt noch sehr, sehr konkret in dieser Podcast-Folge mit dem, was du jetzt aus dieser Erfahrung nämlich gelernt hast und wie du es dann sozusagen auch gebündelt hast. Ist das so auch so eine Krankheit von uns, dass wir dieses Negative so in den Vordergrund stellen? Ich vergleiche das immer so mit Schulnoten. Du hast, auch dieses Beispiel habe ich schon ein paar Mal genannt, weil es den Fall wirklich gab, jemand, ein Kind, in Kunst und Musik eine 1, in Mathe eine 5. Was haben die Eltern gemacht oder was machen die meisten Eltern? Die geben Mathe-Nachhilfe. Also, weil Kunst und Musik ist ja schon eine Top-Note mit 1, ja klar, ist ja Bombe, aber Mathe ist noch nicht so gut. Da müssen wir dem in Mathe aber so ein bisschen helfen. Weißt du, was man auch machen könnte? Man könnte ja darüber nachdenken und sagen, wie wäre denn so eine Kunst- und Musikhochschule für das Kind? Also eine Schule, wo genau diese Stärken gestärkt werden.
Genau.
Ja, und ich
zielgerichtet unterstützen.
So sieht's aus. Und ich habe dieses Beispiel, was ich jetzt gerade erzählt habe, ja konkret von einem Freund erzählt bekommen, der das gemacht hat. Ja, der genau das gemacht hat und gesagt hat, ich scheiße halt auf die 5 in Mathe. Das soll halt in Musik und Kunst richtig gut werden. Vielleicht wird er ein berühmter Maler oder ein toller Klavierspieler, ist doch wurscht. Aber Hauptsache hat er seine, Stichwort Berufung, seine Profession, seine Leidenschaft.
Genau.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und du hast offensichtlich mit deinen jetzt immer noch jungen 30 Jahren dich da irgendwann mal fokussiert. Was ist aus all dem jetzt Stand heute entstanden?
Stand heute ist eine Firma entstanden, die Panther heißt. Und die hat sich zum Ziel gemacht, erstens mal Eigenentwicklungen voranzutreiben im Bereich der Nachhaltigkeit, aber darüber hinaus eher als Netzwerk zu fungieren. Ich hole Leute ran, das ist so mein Ziel, die richtig gute Produkte haben, also für in meinen Augen richtig gute nachhaltige Produkte haben, die aber für mich immer zwei Sachen haben müssen. Also die dürfen nicht nur nachhaltig sein, das ist auch immer schön, sondern die müssen auch, die dürfen nur genauso viel kosten wie die aktuellen Standardprodukte. Weil
das ist ja oftmals das Problem. Also dass man sagt, die Produkte, die nachhaltiger sind, die müssen aufwendiger produziert und hergestellt werden. Und deswegen lohnt es sich für die Unternehmen einfach nicht, weil es schlicht und ergreifend zu teuer ist.
Und da erschrecken sich dann immer viele, wenn ich dann einfach über Preise dann mal rede, wenn es zu diesen nachhaltigen Produkten kommt, die sagen, hä, das kostet doch genauso wie gerade dieses toxische, nicht nachhaltige Produkt. Und dann sage ich, ja, weil ihr immer hört, Nachhaltigkeit kostet. Und wir müssen uns davon mal verabschieden. Das muss nichts kosten, weil für mich gibt es fast alles draußen am Markt.
Ja.
Nur meistens leider von kleineren Unternehmen, die halt nicht die Power haben wie die Großkonzerne, um sich durchzusetzen, um dann zu zeigen, hier, wir haben unser nachhaltiges Produkt, das kostet genauso viel und wir haben die ganzen Zertifikate und wir könnten jetzt sofort diesen Switch hinbekommen.
Ja. Kann ich einstimmen in dieses Lied? Wir haben ja unsere eigenen Robingood Kaffeekapseln. Jetzt kommt so ein kleiner Werbebreak, ja, ganz bewusst. Nature Cups, also ihr könnt gerne mal auf die Seite, die wir auch entsprechend hier verlinken werden, gehen. Also wer von euch eine Kaffeenase ist, wer eine Kaffeekapselmaschine zu Hause hat, oh, und jetzt habe ich das böse Wort Kapseln genannt, ja. Wir von Robingood haben eigene Kaffeekapseln bekommen, die, Lars, 100% home-kompostierbar sind.
Geil.
Ja, also das heißt, diese Kapsel kannst du zu Hause in den Kompost schmeißen, in den Garten schmeißen. Die zersetzt sich selber. Tatsächlich ist der Kaffeesatz, der noch drinnen bleibt, sowas wie noch ein Dünger. Ja.
Ja.
Das gibt's eben auch. Klar, diese Kaffeekapseln sind im Verhältnis ein bisschen teurer. Ja. Ich glaube, trotzdem kostet der Kaffee umgerechnet, ich glaube, 70 oder 80 Cent eine Tasse. Ich meine, wenn du mal überlegst, was du sonst in einem Laden dafür zahlst, ist es immer noch verhältnismäßig günstig. Und da ist es genauso wie du. Es ist ein kleines Unternehmen, das das auf den Markt gebracht hat. Und es ist jetzt nicht so, und das meine ich gar nicht jetzt wertend, ne, als schreien jetzt alle Juhu, sondern es gibt halt noch mal welche, die sind halt noch mal die Hälfte günstiger. Und dann entscheidet der Preis. Und so ticken wir nun mal. Leider.
Das ist auch so. Und es gab mal vor ein paar Jahren eine Studie über den Faktor Mensch. Und da ging es sich darum, dass du einmal halt, also wir sind Gewohnheitstiere. Und ganz einfaches Beispiel, du gehst an eine Zapfsäule. So, und dann ist gesagt worden, wenn du zu einem E-Auto wechselst, dann sagen die Menschen, weil sie Gewohnheitstiere sind, eher, das machen wir nicht, weil das ist was ganz Neues, das lassen die eher weniger zu. Wenn du aber sagst, du machst immer noch den Tankrüssel in den Tank, hältst du rein, aber da steht jetzt nicht mehr Diesel oder Benzin drauf, sondern steht jetzt mal ganz einfach H2O oder was weiß ich da drauf, dann sagen die Leute, ja, ist doch dasselbe. So, und dann nutzen die das. Ja. Und das ist total Hammer, wenn du das siehst, was da für Studien gemacht werden. Und wenn man das mit in den Faktor reinmacht, wenn man die Produkte sourced, die Produkte entwickelt, dann schafft man eine Basis, eine Grundlage, woraus man im Endeffekt dann was Großes aufbauen kann. Und wie gesagt, das machen alle Partner von mir mit in sämtlichen Bereichen. Mhm. Ticken die einfach. Und das finde ich total klasse. Und daran siehst du dann auch, okay, es geht eigentlich ganz einfach und relativ zügig.
Jetzt könnte man denken, wir reden so immer noch total auf dieser Metaebene. Macht's doch mal konkret. Machen wir jetzt auch. Du hast eine Rolle mitgebracht. Kannst du auch mal kurz in die Kamera zeigen und dann sagen, was das genau ist.
Genau. Also eigentlich hat damit jeder schon mal Berührung von uns gehabt. Also es sind Versandetiketten oder generell Etiketten. Und was man sagen muss, egal ob wir jetzt im Onlinehandel bestellen, da sind die Etiketten drauf, oder wenn wir noch in gewissen Supermärkten, die haben ja nicht alle diese digitalen Preisschilder, sondern da sind auch manchmal Etiketten drauf, die haben eine Plastikträgerfolie. Also das heißt, man zieht das im Endeffekt, ich kann dir das hier mal geben.
Ja, ich würde gern, die uns jetzt zuschauen, wir machen ja auch einen Podcast, also die uns jetzt nur zuhören, denen empfehle ich den Robingood YouTube-Kanal, denn das, was ich jetzt hier in der Hand halte, das ist so ein Etikett. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, welche Bestandteile braucht es, damit so ein Produkt zustande kommt, dann fallen wahrscheinlich drei Wörter. Erstens Papier, zweitens Kleber, drittens Plastik. So, das würde man ja sagen, weil ich kann es ja hier so ein bisschen abfummeln. Ne?
Und wenn du Pech hast, sogar noch toxischen Kleber.
Genau. Also, seht ihr hier?
Oder silikonbeschichtetes Papier.
So. Ja, und man hört es ja auch. Das ist der Kleber. So, also denke ich, das hier ist das Papier, das hier ist die Folie. So, wo es drauf rumgewickelt ist und es gibt halt einen Klebstoff, weil sonst wird dieses Etikett ja nicht halten.
Richtig.
Und da sind jetzt, sagt jetzt jeder, aus nachhaltiger Sicht, zwei Dinge dabei, die sind doof, nämlich wahrscheinlich der Kleber, der nicht gut ist, und wahrscheinlich das Plastik oder der Kunststoff, der nicht gut ist. Was ist das Besondere an dem Produkt?
Also erstens mal kein silikonisiertes Papier mehr. Das ist der Punkt 1.
Also kein Kunststoff, kein Plastik?
Genau, und die Trägerfolie, also da, wo du das Etikett abziehst, das ist Papier und keine Plastikträgerfolie mehr.
Darf ich?
Ja, selbstverständlich. Und jetzt kommt das Beste, deswegen ist es auch besser recycelbar.
Ich mach das nochmal eben akustisch, weil das ist jetzt für unsere Podcast-Hörer nochmal. Das hört sich original an, als zerreiße ich Papier, und es ist Papier.
Ja, es ist Papier. Und das Geile an der ganzen Sache ist, es ist natürlich besser recycelbar. Weil du könntest das Etikett auch so komplett natürlich in den Papiermüll schmeißen, weil das ja komplett aus Papier besteht.
Und jetzt machen wir mal, wir versuchen es direkt mal auf unsere Praxis. Ich denke, jetzt zu lenken. Ich denke jetzt, wir stehen an der Wursttheke. Da wird zum Schluss das Etikett draufgehauen. Das könnte so ein Etikett sein. Wir bekommen das Paket nach Hause geliefert. Da sind, also jedes Päckchen, was verschickt wird, sind Etiketten drauf.
Genau.
Auch die müssen von irgendeiner Rolle irgendwie da drauf.
Könnte so ein Ding sein. Und wenn man jetzt einfach nur mal eine Zahl in den Raum schmeißt, die man auch ganz einfach online nachlesen kann. Also jeder kennt die EPAL-Paletten, also europäische Palettenmaße, die hier überall rum sind.
Ja, sind Normmaße.
Ja, sind Normmaße, aber es gibt ja auch noch andere Maße. Aber die ist eigentlich die bekannteste.
Ich glaube, 120 mal 80 haben die ein Maß, ne?
Ja, also, ja.
Ja.
Ja. Super. Ja. Nein, pass auf jeden Fall, wo ich drauf hinaus möchte, ist, alleine wenn man sich nur mal anguckt, was täglich da verschifft wird, nur in Paletten, dann gibt EPAL selber raus 450 bis 500 Millionen Paletten pro Tag. Da sind noch nicht unsere Kartonagen dabei, also unsere Kartons, die wir im Onlinehandel bestellen. Die sind dann
deutschlandweit oder weltweit?
Weltweit wohl. Ja. Aber wenn man das mal hochrechnet, dann reden wir fast von 170, 180 Milliarden Etiketten im Jahr. Und nur in dem Bereich. Und die sind momentan alle mit einer Plastikträgerfolie. Und das könnte man relativ einfach verändern.
Wer oder was steckt jetzt hinter diesem Produkt? Also nochmal, wir reden jetzt hier von Etiketten und wir reden ja bei Robin Gut über das Thema Nachhaltigkeit. Deswegen bist du wesentlich eingeladen, weil du uns auch dieses Produkt hier zeigen wolltest und wir darüber reden. Also ich halte jetzt ein Etikett auf Papierbasis in der Hand. Wer steckt dahinter?
Also da steckt Lars Janssen hinter und ein Partner aus Belgien. BM Lee steht dahinter, mit denen ich das zusammen mache. Und,
die haben das entwickelt.
Die haben das, wir haben das zusammen gemacht. Also ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, wie können wir im Endeffekt gucken, dass das Produkt ganzheitlich nachhaltig ist? Also wir sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen auch die ganzen Plastikverpackungen weg und so weiter und so fort. Also das wird komplett in recycelten Karton angeliefert. Auch der Kern ist aus recyceltem Karton. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wird das komplett unter Panther gefasst und wir vertreiben das unter Panther, unter dieser Dachorganisation, ganz einfach gesagt, in den Handel und an B2B-Partner überwiegend natürlich. Ja, dass wir da im Endeffekt den Fuß in die Türe bekommen.
Ja, du sagst es gerade, den Fuß in die Türe bekommen. Da kommt jetzt so ein 30-jähriger Bursche, ich sage das jetzt mal bewusst so, wie das man vielleicht draußen dann auch so denken könnte, der hat dann so eine Idee und so ein Produkt und klopft dann bei großen Firmen und sagt, ich habe da was, das könnte euch interessieren, ist auch übrigens brutal nachhaltig. Mhm. Wie viele Absagen hast du bekommen?
Eigentlich überwiegend kannst du sagen, wenn du 100% hast und 99,99% hast du erstmal nur Absagen. Das ist normal.
Das ist mega frustrierend.
Das ist auch frustrierend, aber ich gebe nicht auf. Also die können die Türe von mir so lange zumachen, wie sie wollen. Ich tritt da so lange gegen, bis die auf ist. Also
hat ja auch was mit nachhaltig zu tun. Also im positiven Sinne nachhaltig dranbleiben, einfach weil man auch an eine Sache glaubt. Also du glaubst daran, dass das funktioniert?
Ich glaube das und es ist nur wichtig, an die richtigen Leute dran zu kommen.
Das ist der Punkt, Lars. Da sind wir jetzt auch bei des Pudels Kern, wie man so schön sagt. Mhm. Was glaubst du ist der Grund, weil es gibt ja keinen Grund, es zu verweigern, jetzt mal aus ökologischer Sicht, weil es ein nachhaltiges Produkt ist. Jetzt wird natürlich knallhart kalkuliert und gesagt, so, dieses Etikett, zeig mir noch mal eins.
Ja, pass auf.
So, zack, abgerissen.
Genau.
Das kostet jetzt umgerechnet 4 Cent und dann sagt dir die Firma, mit der du gerade redest, ja, aber ich krieg's ja auch für 2 Cent. Also der Preis ist ja ein Killer.
Genau.
Ist der Preis ein Killer?
Nein.
Weil?
Weil wir vom Preis her fast genauso identisch sind wie gerade. Also wir reden hier darüber, ich mache jetzt ein Beispiel, wenn ein so ein Etikett kostet 5 Cent vielleicht, dann würden wir 5,1, 5,2 Cent kosten.
Gut, da könnte man im Sinne der Nachhaltigkeit ja auch als Unternehmen sagen, übrigens, liebe Leute, wir haben unser Etikettsystem umgestellt, komplett Silikon-Kunststoff frei und der Klebstoff, ist auch nachhaltig. Also
genau, also der ist indirekt lebensmittelkonform.
Warum kriegst du keine Tür auf? Also was sagt man dir? Hast du das Gefühl, dass man dir eine ehrliche Absage erteilt? Ist es eine Pseudo-Absage? Hat man einfach keinen Bock, sich mit dir einzulassen?
Ich glaube, es ist alles. Ja. Also am Ende des Tages hast du Leute, die es einfach nicht verstehen. Also das haben wir ganz oft, die wirklich nicht verstehen, wovon wir reden und dann eine Absage machen. Und wenn du dann tiefer mit denen in die Materie einsteigst, dann hörst du nachher, okay, ich guck's mir doch nochmal an, weil sie es beim ersten Mal nicht so verstanden haben. Dann hast du einfach das Problem, dass von oben teilweise, was ich auch verstehen kann, also man muss die Unternehmen auch teilweise ein bisschen mal in Schutz nehmen, die von oben so ein bisschen den Druck bekommen, ja, du kannst nicht mehr Geld ausgeben, wir sind jetzt in einer schwierigen Zeit, wir müssen auf jeden Cent achten und dann ist da ein Tausender mehr oder da 500, da wieder 10.000, das läppert sich halt irgendwo. Und dann hast du einfach auch Unternehmen, das gehört leider zur Wahrheit auch dazu, die keinen Bock haben. Also die es einfach nicht wollen.
Obwohl so viel Druck auf dem Thema ist, obwohl sie alle gerade nach draußen sagen, ey, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema.
Ja.
Wir wollen uns auch nicht nur mit dem Thema auseinandersetzen, sondern wir wollen uns selber, den Mitarbeitern, den Kunden zeigen, dass wir gewillt sind, hier einen anderen, einen eben nachhaltigeren Weg zu gehen, obwohl so viel Druck auf dem Thema ist?
Ja, also das Ding ist ja auch, wenn du mal in die ganze Fastfood-Kette reinschaust und du hast ja mittlerweile die Möglichkeit, Pappbecher ohne Plastikbeschichtung zu bekommen. Das ist ja nichts jetzt, was es komplett neu gibt, sondern das haben
Strohhalme aus Papier.
Oder Strohhalme aus Papier. Und dann denkst du dir immer noch, dann siehst du bei vielen bekannten Anbietern, dass da immer noch dieses Turtle-Symbol drauf ist. Und dieses Schildkröten-Symbol ist nichts anderes als das Kunststoff drin. Und dann sagst du dir, hey, es gibt doch was anderes und teilweise genauso preisintensiv. Warum nutzt ihr das nicht? Weil ihr seid die, die das am meisten rausmachen, weil dann einfach kein Interesse da ist, das zu tun. Und ich glaube, dass ja, das ist die Herausforderung am Ende des Tages, die man sich beim Thema Nachhaltigkeit stellen muss.
So, jetzt habe ich ja eingangs gesagt, du bist 30. Jetzt beschäftigst du dich mit einem Thema aus zwei Gründen. Einmal, weil du Unternehmer bist und weil du daran glaubst, dass das funktioniert. Und zum anderen, weil es ja, das lege ich dir jetzt in den Mund, auch an deine Zukunft denkst. Also im besten Sinne nachhaltig, ich übersetze das ja gerne auch mit enkelfähig handeln willst, weil es ja auch deine Zukunft ist. Also
genau.
Deine Generation, die sich darum kümmert, was können wir tun, um die Ressourcen unseres Planeten mehr zu schonen, um eben im besten Sinne nachhaltiger zu agieren. Ist das nicht doppelt frustrierend, dass man dir den Eindruck vermittelt, wir nehmen dich und damit auch irgendwie ein Stück weit deine Generation nicht ernst?
Und ich glaube, dann darfst du keine Firma gründen und ich glaube, dann darfst du auch das Thema nicht angehen. Also, dass das frustrierend werden wird und dass das eine brutale Herausforderung wird, war mir von Anfang an klar. Also ich wusste immer, dass ich nicht offene Türen einrenne. Also dass das wirklich Klinkenputzen auf höchstem Niveau sein wird. Dass ich viel auch lernen muss, wie ich den einen oder anderen dann dazu bekomme, es doch nachher zu verwenden. Aber das wusste ich vorher. Also frustrierend ist es nicht. Es ist eher, ich würde eher sagen, es ist eine Form von Traurigkeit, weil es die Sachen im Endeffekt alle gibt, aber sie irgendwie nicht angenommen werden. Also ich sage immer, ich bin immer dafür, wenn ich jetzt ankommen würde und würde sagen, das kostet jetzt 13 mehr pro Stück, jetzt einfach mal als Beispiel, dann kann ich irgendwo noch verstehen, hör mal, so eine Riesenfirma, das ist für die wirklich ein Kostenblock, das müssen die sparen, das verstehe ich auch. Aber wenn du dann weißt, hey, wir sind eigentlich fast identisch teuer, dann verstehe ich es halt irgendwo nicht mehr. Also dann ja, ist die Akzeptanz dafür irgendwo ein bisschen weg oder die schwindet.
Das Interessante ist, du bist an so vielen Projekten und Produkten beteiligt. Das würde jetzt hier diesen Podcast-Rahmen sprengen. Wir haben uns jetzt mal auf zwei verständigt, genau, die wir in der Kürze der Zeit nicht nur besprechen können, sondern die wir auch zeigen können. Das zweite ist tatsächlich auch ein Papier, allerdings hier für einen anderen Einsatzbereich.
Ja, also ich glaube, es ist erstmal für die Zuhörer ein Einschlagpapier. Einschlagpapier ganz einfach, wird überwiegend verwendet für Fleisch- und Wursttheken. In jedem Supermarkt zum Beispiel.
Also wir sind im Lebensmittelbereich.
Wir sind im Lebensmittelbereich, genau, im Foodbereich. Und aktuell ist das Überwiegendste, was verwendet wird, ist PE-beschichtetes Papier. Also das heißt, du hast eine Seite Papier und die andere Seite ist Plastik, also Kunststoff. Dann hast du Wachspapiere, du hast Graspapier, du hast Steinpapiere. Da komme ich gleich nochmal zu, ein bisschen als Erklärung. Und dann kommst du zu uns. Und bei uns ist das so, wir haben ein Zertifikat von Flustix. Also das wird von der Wesseling Group unterstützt. Also ist ein renommiertes Zertifizierungsunternehmen hier in Deutschland. Die haben uns bescheinigt, dass wir kunststofffrei sind. Also es ist eine kunststofffreie Beschichtung. Und du kannst das im Endeffekt, weil das so eine spezielle Beschichtung ist, haben wir sogar von ProPagma eine Zertifizierung und auch von Ökopunkt eine E-Mail, also eine Stellungnahme vorlegen, wo drin steht, dass wir wirklich zu Papier, Pappe, Karton gehören. Das heißt, wir sind komplett mit dem Papiermüll recycelbar.
So, okay, jetzt brauchen wir den Einsatzbereich. Also wir haben verstanden, genau, du hältst ein Einschlagpapier in den Händen, was eben zu 100% aus Papier ist.
Richtig.
Gut, das leuchtet ja jedem ein, dass das, und jetzt bin ich wieder bei meinem Punkt und bei meinem alten Job als Entsorger, das leuchtet ein im Sinne der Kreislaufwirtschaft, dass dieses Papier leichter zu entsorgen ist.
Richtig.
Und damit, das wissen wir ja auch alle und zumindest beim Papier glauben viele dran, bei vielen anderen Produkten leider noch nicht so durchgesetzt, aber bei Papier wissen viele, hey, das wird recycelt. Ja, das kommt den Kreislauf wieder, wird wieder zugeführt und es wird Altpapier, neues Papier draus gemacht. Punkt. Okay. Jetzt sind wir aber bei dem Einsatzbereich. Ich stehe an der Wursttheke, hatten wir eben schon mal. Und bisher kenne ich das so, da wird dann da ist dann diese Schale, da sind dann diese ganzen Plastikfolien drin.
Richtig.
Wird einer davon auf die Waage gelegt und dann legen die mir dann da meine 250 Gramm Schinkenwurst drauf. Wäre das so ein Papier, was man dafür verwenden
könnte? Richtig. Genau dafür wäre das. Du hättest den ganzen Kunststoff weg. Aber ich mache kurz nochmal einen Loop zurück zur Recyclingfähigkeit. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache, warum dieses PE-beschichtete Papier, was wir mittlerweile überwiegend auch im Handel sehen, das ist, es ist recycelbar. Das ist gar nicht mal gelogen, das stimmt. Aber was nicht oder was immer nicht erwähnt wird, ist, wir als Anwender, also es gibt Leute, die machen das, aber die sind leider so stark in der Unterzahl, die trennen das Plastik, den Kunststoff nicht vom Papier. Und dann passiert Folgendes, das wird aussortiert und wird verbrannt. Und das ist nicht der Sinn eines Recycling-Systems.
Aber wir können das einmal nochmal auch hier kurz demonstrieren. Das ist das Einschlagpapier. Man fühlt, dass es sehr glatt ist von der Oberfläche. Sind es zwei verschiedene Oberflächen? Weil ich finde
Pass auf, also das ist nur einseitig beschichtet.
Genau, das ist diese Seite hier, die jetzt sehr glatt ist.
Nee, mit dem grünen Punkt, du musst umdrehen. Also wir haben die extra gekennzeichnet. Man muss dazu sagen, wenn die jetzt bedruckt wäre, dann würdest du ja sehen, wo du das Fleisch drauf machst und wo nicht. Aber ich hatte jetzt in dem Fall nur ein weißes Papier zum Zeigen.
Also Achtung nochmal, der Vorführeffekt. Und man sieht es auch irgendwie an dieser Risskante. Ich lege es mal weg, weil es sonst die ganze Zeit so knittert und knistert.
Genau.
Es ist tatsächlich Papier. Einsetzbar an der Wursttheke, ersetzt den ganzen Folienkram. Ich habe die Tage noch mal gelesen, eine Statistik, wie hoch die Fehlwurfquote im Restmüll ist. Die ist gigantisch. Gerade bei Papier, hatte ich ja eingangs gesagt, da ist die Bereitschaft, zumindest Papier von den anderen Müllsorten zu trennen, deutlich höher als zum Beispiel bei Kunststoff oder Plastik. So, und diese ganze Folie, mit der die Wurst dann verpackt ist. Dieses Papier wäre dafür geeignet. So, jetzt müsste man doch eigentlich schreien, juhu, endlich haben wir eine coole Lösung, eine nachhaltige Lösung für etwas, was in unserem täglichen Gebrauch immer noch stattfindet. Wie viele haben denn juhu geschrien?
Gar keiner. Also es ist wirklich der Hammer. Also du kommst da einfach nicht gegen an. Also das ist schon, ist wirklich schwer, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ganz schwer. Und teilweise kriegen wir Absagen, ohne mal ein Angebot abzugeben. Also die können gar nicht vergleichen, ob wir gut sind oder nicht, sondern die lehnen einfach ab.
Spielt der Preis eine Rolle?
Ja, in dem Fall ja gar nicht, weil sie haben ja noch nicht mal ein Angebot bekommen. Also sie wollen das ja nicht, sie lehnen das ja sofort ab.
Okay, aber...
Also mit der Begründung, also die meiste Begründung ist, wir sind gut aufgestellt aktuell. Das ist immer die Standardantwort, wenn wir Absagen bekommen. Und wir fokussieren uns aufs Recycling. Und dann sagst du, okay, das ist super, dass ihr euch darauf fokussiert, aber wir haben letztes Jahr wieder erlebt, dass die gesamte Europäische Union mehr als 150.000 Tonnen recyceltes Kunststoffmaterial ins Ausland transportiert hat. Und ich glaube, wir wissen alle, was mit diesem Kunststoff passiert. Das landet irgendwo in der Umwelt, wird zu Mikroplastik und setzt sich nicht mehr ab. Und dann haben wir noch einen Fehler bei diesem PE-beschichteten Papier. Ich kann das immer nur wieder sagen, das landet in der Verbrennung, weil es halt nicht trennbar ist. Und daraus wird dann Energie erzeugt. Jetzt kann man auch sagen, okay, da wird Energie erzeugt. Aber ganz ehrlich, das ist nicht der Sinn des Recycling-Systems.
Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, jetzt bei den Etiketten, jetzt bei dem Papier. Und ich komme nochmal auf den Punkt zurück, du bist 30, ein junger Unternehmer, der sich Gedanken über seine Zukunft macht, also über seine und damit auch eben über unsere, indem er eben unternehmerisch tätig ist und wird ausgebremst. Woher nimmst du so deine Motivation, trotzdem weiterzumachen? Woran glaubst du?
Ich denke, also für mich ist das so, ich weiß, wenn einer fällt, fallen sie alle. Und ich muss so lange kämpfen, bis ich einen überzeugt habe. Und das mit den allen Partnern, die ich habe, die ich bekommen kann, die mich unterstützen, die daran auch glauben, dass wir so einen Druck aufbauen, dass es da zu einem zu einer Änderung in den Gedanken gibt, dass sie sagen, okay, komm, ich versuche das mal. Und wenn es nur ein großer ist, das würde reichen, weil dann kommen die anderen auch hinterher und sagen dann, okay, ja, jetzt müssen wir das machen. Auch wenn es nachher nur eine Drucksituation ist, aber zumindest gehen sie dann auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Hm. Das ist, glaube ich, das ist so die Ambition, das ist so das Ziel, das ist die Vision. Und ich glaube, jeder, der ein Unternehmen hat oder der, ja, das ist ja immer so sein Baby, der kämpft da so lange dafür, bis es funktioniert. Und ich glaube, da muss man einfach einen ganz langen Atem haben und dann wird das irgendwann, früher oder später.
Ja, also da fällt es auch schwer, jetzt insofern den richtigen Anschluss zu finden, um dir da weiter Mut zu sprechen, weil wenn man, ich glaube, dass es den einen oder anderen Unternehmer, der uns jetzt möglicherweise zuhört, dass der sagt, boah, die Erfahrung habe ich auch gemacht, das kenne ich, also dass nicht immer sofort die Türe aufgeht und dass nicht sofort alle Juhu schreien, wenn überwiegend erstmal alle nicht Juhu schreien, kommt man da auch schon mal so in die Zweifel, ob vielleicht dann doch was mit dem Produkt nicht stimmt oder ob das dann doch nicht so ganz cool ist oder ob da ich mich da nochmal, also in dem Fall du jetzt nochmal mehr hinterfragen muss?
Auf jeden Fall. Also ich persönlich finde es immer gut, wenn du, also wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, es gibt auch Unternehmen, die das interessiert, die mit, auch wenn es ganz wenige sind und die kommen dann zum Beispiel an und sagen, hör mal Lars, hast du das und das? Also das ist uns zum Beispiel wichtig, keine Ahnung, wie dieses Recycling-Zertifikat. Und alles. Und da muss man halt, das hatten wir bei den Anfangprodukten, also noch von vor 2-3 Jahren so, dass wir gewisse Zertifikate nicht am Anfang direkt griffbereit haben, weil wir gedacht haben, wenn wir so ein plastikfreies Zertifikat haben und von der SGS zum Beispiel ein nicht toxisches Zertifikat, dass das ausreichen würde. Und dann musste man halt feststellen, nein, das reicht nicht. Also wir müssen uns noch viel besser in den Sattel, also stabiler in den Sattel setzen können. Mhm. Und wir brauchen noch viel mehr. Und das haben wir halt in den neuen Produkten alles einfließen lassen. Wir sind beim Einschlagpapier, also ich würde schon fast sagen, überzertifiziert, was aber dementsprechend halt besser ist, dass uns keiner auch irgendwie sagen kann, ach komm, ihr erzählt doch alle nur Stuss und so weiter. Also ich glaube, man muss die Kritik annehmen und man muss sich auch jeden Tag selber hinterfragen, habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich das bis zum Ende durchgedacht? Und deswegen sage ich, also für mich war das auch so ein Lernprozess in den letzten Jahren. Hm. Na, auf was kommt es denen an?
Also man hört ja auch raus, es scheitert bei dir auf keinen Fall an Selbstkritik oder auch an Selbsteinschätzung. Also auch du hinterfragst, was von dem, was du tust, richtig ist, was funktioniert, was vielleicht auch noch besser wird. Hm. Und also ich finde das grundsätzlich erstmal toll, weil wir, und ich sage jetzt mal bewusst, wir, weil ich da vielleicht auch ein paar Jahre voraus bin, nicht vielleicht, sondern ich bin da ein paar Jahre voraus, auch gerne über so diese jüngere Generation meckern, so diese Lost Generation, Generation Z, die nichts mehr tut, die faul ist und. Mhm. Du bist das genaue Gegenteil. Und ich finde alleine schon deswegen sollte man dir zumindest die Gelegenheit geben, das mal vorzutragen. Und vielleicht hilft ja auch unser Podcast ein bisschen dabei, zumindest Gesprächstüren zu öffnen und weil ich selber auch daran interessiert bin, wie es dann natürlich für dich und deine Ideen, die du da verfolgst, im nachhaltigsten Sinne auch weitergehen. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie da dein Lebensweg weitergeht.
Danke. Also wie gesagt, ich freue mich über jede Unterstützung und das gilt aber auch für die ganzen Partner, die da mitmachen. Also was nochmal wichtig ist, jetzt hier in der Situation nochmal zu erwähnen, ist, das bin ja nicht nur ich. Also ich habe die Firma Panther gegründet, das ist auch alles schön und gut, aber am Ende des Tages würden die anderen nicht sagen, hey Lars, ich finde das geil, dieses Konzept und wir unterstützen das und wir machen das als Team zusammen, dann würde das nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen finde ich gut, dass wir alle uns so ein bisschen unterstützen, natürlich nur, wenn es Sinn macht, aber wir müssen halt auch immer zulassen, dass das alles, dass wir Kritik auch zulassen und dass wir da daran lernen, und daran auch nachher wachsen und bessere Lösungen sogar noch anbieten.
Ich halte fest, mhm. Lars Jansen aus Basweil in der Nähe von Aachen, ein 30-jähriger und damit junger Mann, der als Jungunternehmer sich viele Gedanken über die Zukunft macht. Und ihr könnt das gerne kommentieren, wie ihr das grundsätzlich einschätzt. Also auch so die Situation, habt ihr möglicherweise auch vergleichbare Erfahrungen gemacht? Kennt ihr das, dass man sich bemüht? Und damit sagt ja auch Lars und andere nicht, dass wir alles richtig machen. Aber dass man eben nur durch auch das entsprechende Feedback wachsen kann, sich verändern kann, dann würde mich das sehr interessieren. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, an wen sich Lars wenden kann. Also ein kleiner Door-Opener könnte ja in dem Fall hilfreich sein, um zumindest mehr Erkenntnisse weiter zu gewinnen, weil das macht dich am Ende auch nicht dümmer.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Dann danke ich dir für das Gespräch. Wie gesagt, du hast eine ganze Menge in deinem Portfolio. Wir haben uns jetzt mal auf zwei Sachen geeinigt, auf die Etiketten und auf das Einschlagpapier. Beides komplett auf Papierbasis, was man sofort auch in der Industrie, in unserem täglichen Gebrauch einsetzen könnte. Und ich bin sehr gespannt, wie es für dich weitergeht, Lars. Lass uns einmal zum Schluss in die Zukunft schauen, wenn wir diesen Podcast in 2 Jahren oder sagen wir mal 1,5 oder was wäre dir lieber? Sagen wir 2. Wenn wir den in 2 Jahren.
Warum so lang?
Ja, gut. Okay. Ja, nee, ich wollte großzügig sein.
Nee, soll ich dir sagen, warum? Ich finde immer, stell dir ja richtig große Herausforderungen, weil dann arbeitest du intensiver und härter, als wenn du sagst, was noch Zeit.
Stimmt. Ist 1 Jahr okay?
Ja. Ja.
So, wir führen den Podcast in 1 Jahr. Wir haben jetzt Mai 2024. Dann machen wir den Podcast im Mai 2025. Über was reden wir dann? Was glaubst du?
Also, ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall dann erste Produkte, die nachhaltig sind, auf jeden Fall bei relevanten Anbietern sehen werden oder Partnern sehen werden.
Marktreif, marktauglich und
genau. Käuflich
erwerbbar.
Käuflich erwerbbar oder wir finden es nachher schon im täglichen Leben. Also, dafür arbeiten wir. Komplett.
So, das ist doch mal eine Aufgabe und da sind wir sehr gespannt. Auch wir von Robinhood werden das dann natürlich weiter verfolgen, haben jetzt einen Gesprächstermin in 1 Jahr und danke dir für den heutigen Podcast.
Danke für die Einladung.
Wow, also das war ein weiterer Podcast, wo man das alles mal so sacken lassen muss, denn ich meine, man hat ja einfach gar kein Verständnis dafür, wenn es Dinge gibt, die wirklich gut sind, die auch nachhaltig sind. Und dann gibt es auch noch junge Menschen, die sich nicht nur dafür interessieren, sondern auch federführend dafür verantwortlich sein wollen. Und es geht keine Tür auf. Ich kann mir vorstellen, dass das brutal frustrierend ist. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie da eure Meinung zu ist und wie eure Erlebnisse möglicherweise waren. Vielleicht gibt es vergleichbare Erlebnisse. Ich finde aber auch, dass es ein wichtiger Punkt ist, wo man diese Medaille, die berühmte, mal rumdrehen muss. Denn was steckt da möglicherweise auch für eine Kraft dahinter und auch für eine Energie, sich eben nicht davon unterkriegen zu lassen, weiterzumachen? Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele in ihrem erfolgreichen Leben immer bewiesen. Man liest es auch in großen Biografien, dass wenn das erste, das zweite, das dritte und das vierte Nein, wenn das ausschlaggebend gewesen wäre, um zu sagen, dann gebe ich es dran, dann glaube ich, gäbe es ganz viele erfolgreiche Menschen und Produkte eben nicht. Was haben die nämlich gemacht? Die haben einfach weitergemacht, weil sie an diese Idee geglaubt haben, so wie Lars es mir gerade jetzt auch erzählt hat. Er glaubt auch an seine Vision und an seine Idee. Und das sind, glaube ich, am Ende diejenigen, die weiterkommen. Ich bin sehr gespannt, wie sein Lebensweg weitergeht. Und wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, dann lasst es mich gerne wissen, kommentiert das. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet und natürlich auch, wenn ihr ihn vielleicht an andere noch weiterleitet, weil es wäre ja schön, wenn noch mehr Menschen davon erfahren, dass es eben Menschen gibt da draußen in der Welt, die von sich sagen, wir sind alle irgendwo ein Stück weit Robinhood, wenn wir uns bemühen und daran glauben, dass wir gemeinsam die Welt ein bisschen enkelfähiger und nachhaltiger machen können.
Robinhood mit Dieter Könnes.